du deine Liebe zu der Person, die du am meisten liebst? Okay, du musst nicht laut antworten. Ja. Ich würde dich nicht jetzt aufrufen, aber ich kann vielleicht ein paar Antworten hier liefern. So, du wirst diese Liebe so zum Ausdruck bringen, indem du jemanden wirklich, ja, schau mir in die Augen, Kleiner, ne? Ich liebe dich, du bedeutest mir sehr viel. Und der andere sagt vielleicht oder zeigt vielleicht, schreibt eine Karte, ich weiß nicht, ob das noch in ist. Früher, als ich noch in Indonesien war, Hallmark-Karte, das war das höchste der Gefühle. Oh, Hallmark, oh, wenn du Hallmark kriegst, dann zeigst du, du bist besonders. Ja. Ein Geschenk vielleicht oder ein Blumen von Fleurop mittlerweile, ist ja alles mit Versand. Aber der Apostel Paulus sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott beweist, und natürlich bekannte Stelle, Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja? Karfreitag, das ist so irgendwie so leidender Freitag. In Englisch gefällt mir besser Good Friday. Ja? Weil es gut ist. Ja? Wegen des Ergebnisses. Deswegen heißt es gut. Ja? Römer 5. So werden auch durch Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. So werden Johannes 15 kurz lesen, aber ich möchte kurz ein paar euch mit auf die Reise nehmen. Vor 2000 Jahren, so es wäre jetzt gestern Abend, Donnerstagabend, der Abend vor Kreuzigung, der Abend, wo Jesus ein Passamahl mit seinen Jüngern feierte. Die Atmosphäre ist so angespannt, ihr wisst ja, die Jünger sind verwirrt, wo Jesus gesagt hat, ich gehe jetzt weg. Hat sogar seinen eigenen Tod vorausgesagt, dass er von ihnen weggenommen wird. Ihr wisst dann schon, die Atmosphäre ist nicht schön, so wenn man so Abschiedsstimmung ist, angespannte Atmosphäre ist. Und dann in dieser Obergemach, er mit seinen 12 Jüngern, gibt ihnen Anweisungen, so letzte Unterweisung, dass das wirklich der Heilige Geist ihnen in Zukunft ins Gedächtnis rufen wird, bevor er ans Kreuz ging, ist das hier das letzte Mal. In Kapitel 13 und Kapitel 14, also geschieht das in Obergemach, und wir lesen in Kapitel 13, Judas ist schon hier weg, hat dann seinen Plan durchgezogen. Und Ende Kapitel 14 sagt Jesus zu seinen Jüngern, nachdem sie fertig mit diesem Passamahl, lass uns aufstehen und von hier weggehen. Sie machen sich auf den Weg. Dann lesen wir Kapitel 15, 16, 17 von Johannes Evangelium. Das sind die Dinge, die Jesus, während sie gingen, zu einem Ort, wo sie eigentlich sehr vertraut waren. Dann hat er genau diese biblische Stelle, Johannes Kapitel 15, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann auch Kapitel 14 schon während des Abendmahls, über den Beistand, der Heilige Geist, Kapitel 15, Kapitel 16 auch. Also wenn die letzte Anweisung über den Heiligen Geist, dann wisst ihr, warum so wichtig ist der Heilige Geist. Ja? Nicht nur, weil wir hier wegen Gemeinde sind, bitte. Also wenn deine liebste Person gibt dir eine letzte Anweisung, bevor er weggeht oder bevor er gestorben ist, dann weißt du, das ist wichtig. Und dann sagt Jesus ja durch diese Bibelstelle, Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid denn, wenn ihr an mir bleibt, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Das Wort bleiben ist wichtig hier. Bleibt in mich und ihr in euch, ihr werdet Frucht bringen. Denn die Reben kann an sich nicht Frucht bringen, es sei denn, die mit dem Weinstock verbunden ist. Eine sehr schöne Analogie zum Leben, die wir von Gott bekommen und auch die von Gott kommt. Je näher wir Gemeinschaft mit ihm und auch ihm folgen, weil das Ergebnis, die Manifestation ist die Frucht. Das ist ja unser Thema jetzt. Johannes 15. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. So pflegt eine enge, intime, innige Freundschaft und diese vertraute Beziehung zu mir, sagt Jesus, bleibt in mir. Und wenn ihr das tut, werdet ihr die Frucht des Geistes, unser Thema, hervorbringen. Liebe, Freude, Frieden, Langmut und so weiter. Dann fährt er fort, macht eine Aussage, das für sie allein steht. Und dann lesen wir hier Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und genau um diese Vers möchte ich ein bisschen verweilen, bevor wir dann wir das Abendmahl feiern. Größere Liebe hat niemand als die, dass seine Leben lässt für seine Freunde. So, mit der kurz jetzt diese Karwoche nochmal, die heilige Woche, einen kleinen Überblick geben, weil manchmal ist es schwierig, es ist auch wirklich da keine Einigung, wie das geschieht, aber meine Frau hat gesagt, so egal, Hauptsache es steht in der Bibel, gesagt, da hast du recht gehabt. Wenn wir das gesamte Evangelium lesen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das ist insgesamt 89 Kapitel. 89 Kapitel. Die Berichte über das Leben von Jesus und das Wirken von Jesus. Ratet mal, wie viele Kapitel, die das beschreibt, die ersten 30 Jahre seines Lebens in diesen 89 Kapitel. Wer weiß? 4. Von 89 Kapiteln, nur 4 Kapitel ist die erste 30 Jahre, also 3-0, ja? 30 Jahre. Und von der letzten Woche seines Lebens berichtet die Evangelien 29 Kapitel, also ein Drittel. Das gesamte Evangelium konzentriert sich auf die Woche hier, die Karwoche jetzt, die wir jetzt gerade uns befinden. Dann merkt man einfach allein diese Prozentsatz, ne? Ein Drittel davon, wie wichtig diese Woche ist. So, es beginnt in Johannes Kapitel 12. Apostel Johannes schrieb, 6 Tage vor Passa verbrachte Jesus in Bethanien Zeit mit seinen Freunden. Ich finde es toll, Jesus hat Freunde. Er hat dann seine Freunde besucht, Martha, Maria und Lazarus, den er auferweckt hat. Er verbrachte den Schabbat mit denen, feiert schön. Also Schabbat ist was Herrliches. Also ich war so verliebt in Schabbat, dass er gesagt hat, an dem Schabbat, wo ich da war in Israel, es war nicht dieser Hauch von Gesetz, ja, du musst Schabbat feiern. Das war eine Freude. Allein am Klagemauer, die ganzen Jugendlichen, Jungs und Mädchen, die tanzen, die feiern Gott aber Schabbat. Und dann sitzen wir da bei dieser einer Familie, rabbinische Familie, lecker essen, leckeren Wein und so was. Und dann redet man die ganze Zeit und Handyverbot gesagt. Das war für viele Eltern, alle sagen Amen. Weil das wird viel geredet, viel gegessen und herrlich. Ich habe gesagt, boah. Und dann haben sie die Kinder gesegnet und super, also wirklich, da ist kein Hauch, sondern wirklich Freude, Feiern, Liebe, Gemeinschaft, Entspannung, richtig toll. So, Jesus feiert dann, wie gesagt, den Schabbat mit seinen Freunden und dann, da steht dann am nächsten Tag, am ersten Tag der Woche, laut Johannes, Ist Jesus dann, hat dann seine Jungen, oder zwei seiner Jungen befohlen, die sagen, hol mir dann mein Mercedes, mein Esel. Und ritt genau dann nach Jerusalem rein, unser Palmsonntag. Ja? Und das ist auch nicht von ungefähr, ich habe ja geprägt, das war ja der 10. Nissan, also das Monat Nissan, also nicht dein Auto Nissan, sondern Monat Nissan, der 10. Und im Kalender, ich habe nochmal hier ChatGPT gefragt, was ist das für ein Tag, 10. Nissan im Jahr 32 nach Christus? Es war einem Sonntag. Interessant. Okay, am 10. Jesus ritt nach Jerusalem, es war Palmsonntag. Und nach der jüdischen Tradition, am 10. Nissan wird die Familie das Passahlamm aussuchen. Und dann wird dann 4 Tage lang beobachtet. Und das ist ja genau, was das Volk Israel, das Lamm Gottes, Jesus, jeden Tag beobachtet, weil Jesus dann von dem Tag an wird beobachtet. Am Sonntag, wo er reingekommen ist, nach Jerusalem, und am Abend durch Kidrontal wieder zurück bei seinen Freunden übernachtet. Am nächsten Morgen, am Montag, ging er wieder durch Kidrontal nach Jerusalem rein, zum Tempel. Und auf dem Weg hat er dann diesen Baum, Feigebaum, verflucht. Und dann ging rein in den Tempel, hat Rambazamba gemacht, Tische umgeschmissen und so weiter und so fort, weil gesagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu Räubenhöhle gemacht. Ging wieder am Abend zurück und Dienstag geht er wieder, das Kidrontal wieder zurück nach Jerusalem wieder rein, wieder in den Tempel. So diese 3 Tage, wo er im Tempel, wo er dann wirklich dann hier viel Streit mit den Pharisäern gehabt. Das war genau, wo das Lamm beobachtet wird. Es muss ein reines Lamm sein, ohne Makel, ohne Fehler. Und sie finden keinen bei Jesus, das Lamm Gottes, was wir vorhin gesungen haben. Und natürlich, die Jünger haben dann entdeckt, gesagt, oh, Herr, schaut, der Baum, den du verflucht hast, ist tatsächlich verdorrt. Es gibt ja eine Anspielung in Jesaja Kapitel 5. Jesaja beschreibt Israel wie Feigenbaum. Aber nicht, dass ihr denkt, dass Jesus jetzt Israel verflucht, behaupten, aber das ist einfach nur Symbolik, weil Jesus hat ja geweint, als er nach Jerusalem geritten ist. Gesagt, ach, hättest du mal wirklich heute entdeckt, was für ein Tag das ist. Also das Volk musste wissen, Jesus hätte das nicht gesagt, wenn das Volk nicht wissen sollte. Aber der weiß eigentlich, das Volk weiß. Aber hat bewusst Jesus abgelehnt und das war genau hier dieser Schmerz, was Jesus erlitten hat. Und diese Wortgefechte mit den religiösen Führern, dann lesen wir in 3 Kapitel, Matthäus 21, 22, 23. Und dann, während dann wieder auf dem Weg, hat dann die Jünger zu Jesus gesagt, ach, guck mal, wie schön dass der Tempel ist. Und dann beginnt sozusagen dieser Ölberg-Diskurs, die Rede von Ölberg, die Endzeitrede, Kapitel 24, 25. Das, was ihr seht hier, kein Stein wird dann auf den nächsten kommen. Dann kam die Unterhaltung, wann ist denn das Ende? Das Endzeitrede. Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13. So, das war Schabbat, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Blieb Jesus im Haus Simons, der Aussätzige. Und dann kam Maria und hat das teuerste Parfüm, was sie besaß. Sie brachte es und hat Jesus damit gesalbt. Und Judas beschwerte lauthals, dieser geldgeile Typ, Entschuldigung, wenn ich so jetzt lapidar sage, weil er ist ja ein Dieb, wollte ja unbedingt Geld haben. Und dann ging er von dort weg, hat dann hier verhandelt mit den obersten Priestern, wie er Jesus verraten sollte, wegen 30 Silberstücke. Haben wir ja schon in Zacharia alles erfüllt, was das hier getan. Und dann am nächsten Tag ist Donnerstag, was einmal Jesus sandte seinen Jüngern, sagt, geht hin, da findest du jemanden, der mit einem Krug, und dann geht ein paar hoch, sagt, der Herr braucht das, und hier ist der Ort, wo ich das Passamal feiern werde. Und dann, als er fertig war, ging mit seinen Jüngern zu dem Ort Garten Gethsemane, wo er dann, wie gesagt, Johannes 15, 16, 17, Kapitel 17, wo er hohepriesterliches Gebet gelehrt hat. Und er war voller Todesangst an diesem Abend, dass sein Schweiß wie Blut tropft. Und dann am Abend kamen dann die Römer, Tempelwächter mit Knüppeln, mit Speere, mit allem und verhaften Jesus, nachdem Judas mit einem Kuss verraten hat. Sonne ist schon längst untergegangen, es ist spät Abend. Und Jesus wurde verhaftet und rate mal, Jesus wurde 6, nicht 1, nicht 2, nicht 4, 6 separate Prozesse durchlaufen an diesem Abend. Der erste war ein Gespräch mit dem Hohepriester Hannas. Der ist eigentlich schon längst in Ruhestand, der ist ja der Schwiegervater von Kaiaphas. Aber der ist irgendwie immer noch, obwohl er in Ruhestand ist, immer noch Einfluss, ja, der graue Eminenz im Hintergrund, so der große Zampano im Land. Ja? Er hat dann Jesus erstmal bearbeitet und danach, schon Freitag früh, sehr früh, in also 1 Uhr vielleicht, 2 Uhr, ja, was auch, wurde Jesus dann geführt zu Kaiaphas, der Hohepriester ist, und dann vor der gesamte Sanhedrin, und das ist schon 3. Hannas, Kaiaphas und dann die gesamte Sanhedrin. Und dann am Freitag früh wurde Jesus zu Pontius Pilatus geschleppt, miteinander geredet. Und Pilatus will alles so rausreden, also sich rausreden, will keine Entscheidung treffen, schickt Jesus dann zu Herodes, Antipas, und Herodes hat nur dann Jesus lächerlich gemacht, sandte wieder Jesus zu Pilatus, und das ist der 6., wo dann der Würfel gefallen ist, der 6. Prozess. Und er musste nachgeben, also das war, ja, Pilatus war ein Feigling, will einfach so nur rumschlängeln, und er hat dann nachgegeben und Jesus wurde zu Tode verurteilt. Und genau wie im jüdischen Tradition um 9 Uhr morgen das Lamm geschlachtet wurde, wurde Jesus um 9 Uhr morgen ans Kreuz genagelt. Alles erfüllt, was im Alten Testament über ihn verheißen wurde. Hängt dann bis 3 Uhr, von 12 bis 3 wurde er dunkel, dann wurde der berühmte Satz gesagt, und ich bin froh, dass er das gesagt hat. Tetelestai, es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Es ist jetzt alle Schuld, was du und ich, ist bezahlt. Jetzt sind wir quitt. Wow. Und dann nahm Josef von Arimathea das Leichnam, hat dann in den Grab gelegt. Den ganzen Freitag, dann Samstag und Sonntagmorgen ist Jesus auferstanden, so wie wir gesungen haben. Das Grab ist wirklich leer. Und Amen wäre auch hier. Wow, Jesus lebt. Aber zurück zu unserem Vers, ich möchte hier 3 Elemente aufschlüsseln, 3 Teile von diesem einen Vers hier. Erstmal das Wesen, wessen Merkmal der Liebe. Und der zweite ist die Handlung, ja, sein Leben lässt, um Liebe zu beweisen, und dann die Adressat seiner Freunde. Punkt 1. Das Wesen, Merkmal der Liebe. Nun, ich denke, ich würde zustimmen, dass wahrscheinlich kein Thema in dieser Welt häufiger behandelt ist wie das Thema Liebe. Zumindest in der Musikindustrie. Ja. Liebeslieder, oh, ja. I can't live living without. Ja, das ist alles möglich. Also es sind so viele Liebeslieder. Ja, ja. Jeder Film hat so ein Theme. Ja. Und dann Liebesgedichte, ja, Liebesbriefe vielleicht. Ja. Hast du schon mal Liebesbriefe geschrieben? Ja. Apropos Liebesbriefe. Ja. Es gab wirklich eine kleine historische Anekdote hier. Der längste Liebesbrief, die je geschrieben wurde, von dem wir Erkenntnis haben, stammt aus dem Jahr 1875. Wurde von einem Franzosen verfasst, der seiner Freundin 1.875.000 Mal die Worte "Je t'aime", ich liebe dich, schrieb. Also das ist 1.000 Mal pro Kalenderjahr. So alle Damen, oh, wie romantisch. Ja. Naja, er hat seine Sekretärin beauftragt, das zu tun. Dann ist nicht mehr so romantisch, ne? Wenn man endlich den Wind aus dem Segel genommen wird, gesagt, wenn man so rausfindet. So, es gibt ja auch einen Liebestag, so am 14. Februar, ne? Valentinstag und so. Also das Merkmal ist die Liebe. Und 1. Johannesbrief sagt, Gott ist, nicht Gott hat, Gott ist die Liebe. So ist immer Dale Moody, der sagt, es gibt kein Thema in der Heiligen Schrift, das unser Herzen mehr bewegen sollte als das Thema der Liebe Gottes. Amen? Ja, es gibt kein anderes Thema. Gott liebt dich. Ja? Lass mal das wirklich auf dich wirken. Gott liebt dich. Ja, lass das wirklich so richtig runterspülen. So richtig, oh. Ja. Gott liebt dich. Ja, ja, Phil, du hast schon vorhin gesagt. Nee, aber denk doch mal drüber nach. Ja. Wer du bist. Was du getan hast. Und dann genau dieser Satz wieder, Gott liebt mich. All das, was ich war oder ich bin, das Kaputte, Verletzte, Minderwertige, Verstoßene vielleicht, verkehrte Dinge, die ich gemacht habe, wo ich Menschen verletzt habe und so weiter und so fort. Und er liebt mich. Johannes, ja, der Schreiber des Johannes Evangelium, auch 1. Johannesbrief, er hat verstanden, dass Gott Liebe ist. Deswegen sagt er, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und ich bin froh, dass er nicht fertig ist, sondern er bestätigt ihn. Und wir sind es. Und wir sind es. Ja. Johannes hat verstanden, dass Gott Liebe ist. Und deswegen unterscheidet sich die Liebe Gottes von den menschlichen. Weil menschliche Liebe ist objektorientiert, aber Gottes Liebe ist subjektorientiert. Ja? Wir lieben etwas wegen etwas, das wir in einem Objekt sehen. Ja? Oh, sie ist hübsch. Ja? Das ist. Oh, ich fühle mich wohl, wenn ich bei ihm oder bei ihr ist. Ja? Wenn ich zusammen bin. So, ich habe etwas davon. Schönheit in den Augen oder hier das Gefühl. Deswegen ist die Liebe von Menschen ist objektorientiert. Objekt ausgerichtet. Also hängt von dem ab oder beeinflusst von irgendetwas. Also deswegen ist es objektorientiert. Aber Gottes Liebe ist nicht objektorientiert. Sie ist subjektorientiert. Gott liebt dich, weil es seine Naturliebe ist. Hat mit dir erstmal nichts zu tun. Ja? Er hat dich nicht wegen dir gerettet. Tut mir leid, wenn ihr das sagt. Ja? Ist nicht wegen dir. Aber ich hoffe, du verstehst es. Trotz dir. hat er dich gerettet. So, das ist ein Merkmal. Und zweitens ist die Handlung. Er sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Aufopfernde Liebe. Ja? Das ist Liebe auf einem ganz anderen Level. Ja? Aufopfernde Liebe tut weh. Ne? Er lässt sein Leben, er gibt sein Leben. Hat ihn etwas gekostet. Und das ist der höchste Preis, was jemand zahlen kann. Sein Leben für anderen hinzugeben. Manchmal sehen wir, dass Menschen bereit ist, Opfer zu bringen, aber Gottes Leben spielt sich aus zwei Gründen auf einer anderen Ebene ab. Erstens, die Art des Todes, das Jesus erlitten hat, ist nicht normale Tode, ja, normales Tod, sondern der Tod durch Kreuzigung. Das grausamste Form der Strafe in der Antike, weil der Verurteilte wird so lange wie möglich am Leben zu erhalten oder am Leben gehalten, um ihn während seiner Kreuzigungszeit das Höchstmaß an Qual zu erleiden. Das ist der Weg, den Jesus gewählt hat. Starb am Kreuz für dich und für mich. Und der zweite Grund, warum seine Liebe tiefgreifend ist, weil er unschuldig war. Das ist eigentlich deine Schuld und meine Schuld. Wir sollen eigentlich sterben, nicht er. Er war der Vollkommene, Sündlose, Sohn Gottes und Lamm Gottes. Ohne Makel, ohne Fleck. 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zu Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Was für ein Tausch. Stimmt's? Das hat er eigentlich nicht verdient. Ich habe das verdient, aber ist andersrum. Ich habe nichts verdient. So geliebt zu werden, so gerettet zu werden. Und dann Jesaja 53, aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Und dann der letzte, die Adressaten, der Empfänger. Nochmal der letzte. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Was für ein gnädiger Titel, den uns der Sohn Gottes verliehen hat. Ich war doch sein Feind. Stimmt's? Aber er nennt mich sein Freund. Deswegen war ja bei unserer letzten Predigt über 12 kleinen Propheten, als Jesus gefragt wurde, was ist los mit dir, was ist passiert? Er sagt, ich wurde geschlagen im Haus, was? Meine Freunde. Im Alten Testament gibt es jemanden, der wurde bezeichnet ganz ausdrücklich, dass er der Freund Gottes ist. Wisst ihr, wer das ist? Abraham. Dreimal wurde er genannt, der Freund Gottes. Eigentlich ist er der Einzige, der so direkt gesagt, er ist der Freund Gottes. Mose wurde gewissermaßen auch indirekt als Gottes Freund benannt. Ja? Im Buch 2. Mose wurde gesagt, Gott sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund spricht. So, es ist schon innige Verbundenheit da. Aber das ist hier viel besser, ihr Lieben. Weil wir denken immer, ja, Abraham und ja, Top-Leute. Aber der Sohn Gottes nennt uns, in Anführungszeichen, den Loser hier, alle. Was für ein Titel. Ja? Ich bin bereit, mein Leben hinzugeben für meine Freunde. Und dann sagt in Vers 14, ihr seid meine Freunde. Jesus bestätigt das nochmal. Nachdem er gesagt hat, größere Liebe hat niemand, der sein Leben für seine Freunde gibt. Gesagt, ihr seid meine Freunde. Aber ihr werdet feststellen, da steht da nicht ein Punkt, sondern ein Komma. Ja? Das steht nicht so, Punkt, und das war's dann. Weil es ist verknüpft mit einer Bedingung. Ihr seid meine Freunde, Komma, jetzt kommt die Bedingung. Wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. So. Wenn du Christ bist, hier heute Morgen, wenn du Jesus nachfolgst, dann gehorche ihm. Schlicht und ergreifend. Wenn du dich nennst, ich bin Christ, es gibt nur eine Bedingung, Jesus zu gehorchen. Das ist ein Zeichen, was ein Jünger ist, der jemand Jesus nachfolgt. Du kannst mir sagen, was du willst. Ich bin Christ, ich bin gerettet, aber wenn du Jesus nicht gehorchst, bist du kein Jünger. Auch wenn du glaubst, wenn du vielleicht dein Leben ihm anvertraut hast. Das reicht nicht. Sonntag zum Gottesdienst zu kommen, schön, alles schön und gut. Solltest du, bin froh, dass du kommst. Aber wenn du Jesus nicht gehorchst, dann bist du nicht Freund. Bist du kein Jünger. Dann führt er fort, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ein riesiger Unterschied zwischen einem Diener und einem Freund. Weil bei Diener, er muss das nicht erklären. Stimmt's? Ne? Ohne jede Erklärung. Wenn er einen Befehl gibt, macht das für mich, das macht er. Niemals würde ein Diener sagen, so, warum soll ich? Ja? Man diskutiert nicht. Man tut es einfach. Und genauso, wenn man hier der Chef sagt, macht man ja einfach. Ne? Der Chef eine Anweisung gegeben hat. Aber ein Freund ist etwas anderes. Ein Vertrauter, ein Bekannter. Ja? Ein Freund gibt Rat, ein Freund teilt Geheimnisse zusammen. Ja, Vertrautheit ist hier der Schlüssel. So, in wenigen Minuten feiern wir das Abendmahl. Und deswegen möchte ich euch hier bitten, ein bisschen nachzudenken, während wir dann das Abendmahl empfangen. Und zwar handelt es sich um diesen Text hier, Hebräer 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das ist ein Paradox ohne Ende in diesem Text. Ja, ein seltsamer eigentlich. Weil ich habe ja gesagt, wie qualvoll Kreuzigung ist. Ne? Die kurzeste Zeit in dieser Kreuzigung ist die qualvollste Zeit, was einem widerfahren kann. Die schlimmste Folter, ja, Form von Folter. Aber hier heißt es, der um Freude willen, das vor ihm liegt. Freude. Qual und Freude passt bei mir nicht zusammen. Oder? Welche Freude konnte es jetzt bei einer Kreuzigung geben? Ich sehe die Freude hier. Das ist die Freude, die er gesehen hat. Das 2026, jeder mit seinem Namen, als er da hing, sein. Sie werden dann meine Freunde sein. Sie werden mich annehmen. Sie werden mir nachfolgen. Die Freude, die auf mich wartet, meine Braut. Wenn wir in den Wolken ihn sehen, das Hochzeitmahl des Lammes feiern. Das ist die Freude, die er gesehen hat. Ja? Er sah dich. Er wusste, dass du eines Tages ihn annehmen wirst. Dass all deine Schuld und Sünde rein gewaschen wird von seinem Blut. Dass er dich retten wird. Und er sagt, es ist wert. Es ist total wert, dass ich mein Leben hingegeben habe für dich. Und es gab ein kleines bisschen Freude, die auf dem Weg ist. Du hast schon gesagt, Herr Jesus, denk an mich. Und Jesus sagt zu diesem Verbrecher, heute noch, heute bist du mit mir im Paradies sein. Und er war wirklich trotz allem am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Auch wenn es falsch ist. So deswegen sage ich, ob du schon hier Mitglied bist oder zum ersten Mal vielleicht bist du hier oder Dauergast. Meine Frage, folgst du Jesus nach? Ja? Hast du dein Leben ihm anvertraut? Hast du Jesus angenommen als dein persönlicher Herr und Lehrer? Um der Freude willen, der vor ihm steht, hat er das Kreuz ertragen. Er hat die Strafe und die Schande nicht geachtet. Und nun sitzt er zu Rechten des Vaters im Himmel und wartet, bis er dich nach Hause holen kann. Er liebt es, Vergebung zu schenken. Ja, er wird dir schenken, wenn du sagst, Jesus, vergib mir. Wenn du ihm Gelegenheit gibst, dann gibt er dir das. Ja? Und deswegen liebe ich diesen Titel, obwohl damals wirklich ja eine abwertende Bezeichnung über Jesus ist. Er wurde Freund der Sünder genannt. Und ich bin froh, dass er diesen Titel gerne annimmt. Ich bin Sünder. Damals ist er mit Zöllner und Prostituierten und allem, Abschaum der Gesellschaft. Ich bin auch nicht anders. Und er nimmt Zeit gerne mit mir. Jetzt darf ich sagen, ich bin sehr qualifiziert dafür. Du auch. Der Freund der Sünder ist Jesus. So, wenn du heute diese Entscheidung treffen würdest, würde ich mich freuen. Das Beste, was du gemacht hast. Trotz allem, was du getan hast, wenn du sagst, Jesus vergib mir, er vergibt dir gerne. Deswegen wollen wir diesen Sieg Jesu feiern. Wenn er sagt, das ist mein Leib, das für euch gebrochen ist, mein Blut, das für euch vergossen ist, nehmt und esst, trinkt und alle daraus zu meinem Gedächtnis. Das Gedächtnis mal, wir denken an das, was Jesus für uns getan hat, dass er eines Tages wieder zurückkommen wird, um uns zu holen. So, das ist wirklich ein freudiges Mahl, weil Jesus hat gesiegt. Amen. Jesus lädt dich als einen Freund an seinem Tisch. Und deswegen sage ich, dieses Mal, Abendmahl, ist nur für seine Freunde. Wenn du Jesus nicht als Freund hast, ist das nicht für dich. Aber wenn du Jesus angenommen hast, ist Jesus der Herr deines Lebens, du folgst Jesus nach, das ist die Einladung Gottes, an seinem Tisch mitzukommen, mitzuessen, ihn zu feiern. So. Wenn du gläubig bist, wenn du Jesus nachfolgst, ist dieses Mal für dich. Darf ich Olli und Margret bitten?